Alles wieder gut. So lautet das Motto zum diesjährigen Buß- und Bettag. Alles wieder gut. Man möchte fast schreien und sagen, nichts ist gut, oder? Corona nicht gut, Ahrntal nicht gut, Belarus nicht gut. Aber nicht nur dort, wenn man die Flüchtlingskatastrophe sieht, ist doch alles einfach nicht gut. Streit, jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Umwelt ist auch nicht gut, aber wer will schon barfuß zurück in die Natur laufen? Syrien, Irak, Iran, Nordkorea, Afghanistan, alles nicht gut, oder? Besonders viele Christen werden auch in vielen Ländern dieser Welt wegen ihren Glaubens verfolgt. Ist auch nicht gut. Und dann liest man noch in der Zeitung, dass Jugendliche umbringen. Überhaupt nicht gut. Korruption, Machtmissbrauch, Unterdrückung hier und da. Und das mitten in Deutschland ist doch alles nicht gut. Sind wir doch ehrlich? Nichts ist gut. Und wie leicht landet auch der Zeigefinger bei solchen Aussagen ganz schnell eben beim anderen. Nichts ist gut. Erschreckend, wer ist schuld an Corona? Die Ungeimpften, da hat man einen Schuldigen gefunden. Bei den Flüchtlingen, der schlimme Diktator, der ist es, der die Flüchtlinge missbraucht. Beim Umweltschutz, ja natürlich die Politik, hat schon die ganzen Jahre über nichts getan, die ist schuld. Erschreckend, oder nicht? Wie schnell der Zeigefinger beim anderen landet, die dort oder das, die sind schuld. Und das Erschreckende ist, wenn man auf andere zeigt, na, dann zeigen ja auch irgendwie drei Finger auf einen zurück. Bei unserer Geschichte mit Jesus und dem reichen jungen Mann, da war auch nicht alles gut. Man könnte im ersten Moment meinen, warum denn ein Musterknabe oder nicht? Ein junger Mann, reich, er hält die Gebote, er ist ehrenhaft. Das klingt doch nach einem Unschuldsengel als der Schwiegersohn schlechthin, oder? So einen wünscht man sich doch. Und er war sicherlich auch gut angesehen im Dorf und auch beliebt und höchstwahrscheinlich auch gut aussehend. Perfekt, oder? Was für eine Partie. Aber das ist eben so bei Jesus, dass er eben hinter die Fassade schaut. Nicht nur das, was man vorne so sieht, sondern er sieht ins Herz hinein, in das Zentrum meines Denken, Fühlens und Wollens. Und Jesus führt jeden Einzelnen von uns dorthin. Und wir können und brauchen Jesus auch nichts vorzumachen. Du kannst nach außen hin glänzen, du kannst nach außen hin alles richtig machen, der Musterknabe oder die Mustertochter oder was auch immer sein. Und doch hier drin eigentlich verloren. Und gerade auch bei uns im ländlichen Raum, im Dorf, da muss doch so oft die Fassade glänzen. Das dürfen die anderen doch nicht wissen. Wenn das nach außen dringt. Und Jesus zeigt nicht auf andere, sondern er fängt bei einem jedem ganz persönlich an. Nicht die anderen sind schuld, wie es mir gerade geht oder wie die globalen Umstände gerade sind. Und natürlich hat es seinen Einfluss. Gar keine Frage. Aber letzten Endes, entscheiden tust du immer noch. Und es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Ob du Jesus nachfolgen willst oder wie in unserer Geschichte mit diesem jungen reichen Mann, dann doch lieber dem Geld nachfolgst. Und jetzt könnte man gleich wieder denken, ja, Kirche und Thema Geld, ach, ist doch immer wieder das Gleiche. Und ja, wir machen uns nichts vor, es gibt auch Missstände, auch in unserer Kirche, in unseren Gemeinden, auch zum Thema Geld. Aber da sind wir doch gleich wieder, ja, bei den anderen, da zeigen wir wieder auf die anderen, die sind schuld. Wo regiert denn bei uns das Geld? Bei dir auch ganz persönlich. Und ich weiß, das ist ein ganz unangenehmes Thema. Und ich weiß ja, ich bin ja gebürtiger Schwabe. Und da gibt es ja so ganz viele Sprichworte rund um Thema Geld. Zum Beispiel, über Geld spricht man nicht. Man hat es. So bin ich groß geworden. Oder auch allgemeiner, das ist, glaube ich, nicht so typisch schwäbisch, aber beim Geld hört alle Freundschaft auf. Da ist dann vorbei. Und Jesus sagt an anderer Stelle dazu, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Funktioniert nicht. Es geht um dein Herz. Nicht um die äußere Fassade. Es bringt auch nichts daran, so ein paar Symptome zu lindern, hier und da ein bisschen vielleicht rumzudoktern. Sondern es geht letzten Endes um die innere Heilung. Und ja, das ist manchmal unangenehm und ja, das kann auch mal wehtun. Aber es ist heilsam. Es ist heilsam. Wie lautete nochmal die Ausgangsfrage des jungen Mannes? Da fragte er doch Jesus, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Damit ich ewiges Leben habe? Und Jesus zielt auf sein Herz. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und er möchte unser Herz haben. Warum? Weil er sein Herz an uns verschenkt hat. Das heißt, also hat Gott die Welt so sehr geliebt. Er hat sie geliebt. Das ist nicht nur, ach ja, die Erde, das ist ganz nett, die Menschen, ja, die könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen oder sowas. Nein, er hat die Menschen geliebt. Das ist Gottes Herzensanliegen. Du und ich, wir sind Gottes Herzensanliegen. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Wir sind nicht einfach nur so. Und dafür hat er alles getan. Er selbst kam auf diese Erde, ging ans Kreuz, um dich und mich mit ihm zu versöhnen. Das heißt so schön in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben erhalten. Was würde Jesus mir antworten, wenn ich ihn fragen würde, was muss ich denn tun, damit ich in den Himmel komme? Buß- und Bettag erinnert uns daran, umzukehren, innezuhalten, Buße zu tun, ehrlich zu einem selber zu sein. Jesus sagt zu Beginn seines Wirkens, kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Wir sind diejenigen, die Versöhnung mit Gott brauchen. Wir brauchen es, mit Gott versöhnt zu sein, sonst schaffen wir unsere Götter, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht so benennen. Aber da, wo unser Herz ist, da ist auch unser Gott. Wenn ich mit Konfirmanden unterwegs bin, bei uns heißt es auch manchmal Beuler und so, dann kommt man ja im Laufe der Zeit irgendwann auf die 10 Gebote zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon so weit seid, aber irgendwann kommt dieses Thema für gewöhnlich. Ja. Und dann erkläre ich immer, wenn es um die 10 Gebote geht, dann sage ich, die 10 Gebote sind wie ein Spiegel für uns. Was passiert, wenn man ein paar Wochen lang nicht mehr in den Spiegel geschaut hat oder eine Woche lang nicht mehr in den Spiegel geschaut hat? Ihr könnt es ja mal ausprobieren, ja. Aber ich übernehme dann gar keine Garantie, ja. Also wenn dann Leute anfangen zu lachen oder euch zu meiden oder was auch immer, das ist dann euer Problem, nicht meins. Ja. Und so ähnlich ist es auch mit den 10 Geboten. So ein Spiegel für unsere Seele, für unsere Herzen. Wir werden es nie schaffen, die 10 Gebote zu 100% irgendwie einzuhalten. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Und darum geht es auch nicht. Wenn wir das versuchen, dann werden wir wahrscheinlich verzweifeln oder wir werden es uns schönreden, so frei nach dem Motto, ja, ich bin ja nicht so ein schlechter Mensch und es gibt andere, die sind wieder viel schlechter und schwupps zeigt man mit dem Finger wieder auf andere, ne? Und stellt sich gut dar und ist mit sich zufrieden. Nein, es geht um unser Herz und wo wir gerade stehen und so ein Spiegel zeigt es uns gut auf. Und das ist ja das Schöne und Befreiende auch als Christenmenschen, dass wir da nicht stehen bleiben müssen. Oh, ich armer, schlechter Christ. Alles so schwer und die 10 Gebote, oh, man kann die ja letzten Endes doch gar nicht ganz einhalten und überhaupt und sowas. Nein, sondern wir können und dürfen die Gnade und die Vergebung in Jesus Christus geschenkt bekommen. Wir können unsere Götter, die wir immer und immer wieder in unserem Leben aufnehmen, können die bei Jesus Christus abladen. Ein Spiegel, der uns zeigt, wer wir wirklich sind. Und dann schreibt da der Apostel Paulus im Galaterbrief dazu, so ist das Gesetz, also diese 10 Gebote und deren Ausführung, unser Zuchtmeister. Was ist ein Zuchtmeister? Der zieht einen hin, der treibt einen hin. Wohin? Auf Christus. Damit wir durch den Glauben gerecht würden. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Die gute Nachricht, die wir verbreiten und die wir leben dürfen, trotz allem. Trotz all dieser täglichen Katastrophen, wir ja Tag ein und aus im Fernsehen und darüber hinaus in sozialen Medien sehen und lesen und uns dann vielleicht darüber aufregen und die Schuld auf andere schieben oder auch nicht. Das ist die gute Nachricht. Und wir dürfen die Kraft der Versöhnung niemals unterschätzen. Wenn die anderen Götter in unserem Leben weichen müssen, dann entsteht Raum für Heilung. Von den alltäglichen Beziehungen, von der Sicht auf die anderen, in der Familie, in der Ehe, mit meinem Partner, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir mit der Schöpfung umgehen, unseren Statussymbolen in unserem Leben, unseren Verantwortungen, auch den politischen. Und ja, manchmal sind auch Dinge komplexer, als wir sie wirklich wahrhaben wollen. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass es menschlich, rein menschlich gesehen, keine einfache, keine gute Lösung gibt. Und die Bibel weiß auch bereits davon. Und Jesus sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. In der Welt, da habt ihr Angst. Wir werden hier auf dieser Erde kein Paradies schaffen können. Nicht, weil die anderen alle immer so schlimm sind, sondern wenn wir uns auf uns schauen, dann merken wir Missverständnisse, Neid, Streit. Das sind doch alles keine Unbekannten in unserem Leben. Oder? In der Welt, da habt ihr Angst. Wir werden kein Paradies hier auf Erden schaffen können. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Was wir nicht schaffen, schafft Gott, hat Gott bereits geschaffen. Und zu ihm dürfen wir immer wieder umkehren und aus seiner Kraft, aus der Kraft der Buße und der Versöhnung, aus der Kraft der Gnade und Liebe, aus der Barmherzigkeit und der Güte, daraus dürfen wir leben und unseren Alltag meistern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.